Hey, ich begrüße euch herzlich zu unserem Podcast Vorgehört und Nachgedacht. Mir gegenüber sitzt wie immer mein Bandkollege, Gitarrist und Freund Chris.
Und mir gegenüber sitzt mein Lieblingsschlagzeuger Marvin.
In unserem Podcast reden wir über Musik und wie sie uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Wir fragen uns, warum wir sie gehört haben oder vielleicht bis heute immer noch hören. Aber wir tun das nicht aus einer Situation heraus, in der wir schon wissen, über was wir sprechen. Wir geben uns in diesem Podcast wechselseitig ein Album zum Hören auf. Der andere muss sich dann, das meist unbekannte, Album zu Gemüte führen, ohne darüber hinaus zu recherchieren. Natürlich aber mit der Frage im Hinterkopf, warum gerade dieses Album vorgeschlagen wurde. Also Chris, was hast du mir dieses Mal für ein Album mitgebracht?
Also ob es dir wirklich etwas sagen soll, das werden wir herausfinden, glaube ich. Genau, ich konnte den Auftrag machen. Ich habe als erstes Album ausgewählt Bosnian Rainbows Self-Titled, also von der Band Bosnian Rainbows. Die Band hat sich 2012 gegründet. 2013 wurde dann das Album herausgebracht. Manchen Leuten dürfte die Band vielleicht bekannt sein, da dort unter anderem Omar Rodriguez Lopez drin ist, der von The Mars Volta bekannt war als Bandleader dort und auch von At The Drive-In. Das Projekt war relativ kurzlebig. Es gab nur dieses eine Album. Viel mehr braucht es jetzt gar nicht erstmal sein. Denn Marvin, warum denkst du, habe ich dir dieses Album aufgedrückt?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hinterlistige Gründe waren, die ich dazu getrieben haben. Man muss dazu sagen, Chris ist ein ich kenne niemanden, der so viel The Mars Volta kennt und hört und liebt und ich, mich eingeschlossen. Also ich habe lange Zeit oder bis heute eigentlich nicht wirklich, bin ich nicht wirklich in diesen Kosmos eingestiegen und weiß aber, wie sehr Chris dieses ganze Universum von The Mars Volta eigentlich liebt und ja. Und da ist sozusagen Bosnian Rainbows ja so eine Art hinter- und unterschwelliger Brückenschlag, mich in diese Bands reinzuziehen, aber interessanterweise ja auch so eine Art von Nebenstrang, der, Chris, du hast es gerade schon gesagt, der ja gar nicht weiter verfolgt wurde. Und um es vielleicht schon meinen ersten Eindruck von diesem Album, was ich bis dato wirklich, vielleicht, du hast es davon erzählt, schon vor 10 Jahren, als wir uns irgendwie das erste Mal über Musik unterhalten haben. Und ich habe es, glaube ich, großherzig ignoriert und 2-3 Mal in dieses Album reingehört, aber es überhaupt nichts verfangen. Also ich hab dieses Album eigentlich jetzt in den letzten Wochen mit komplett frischen Ohren gehört und ich hatte ja erst ein bisschen Angst, dass es wirklich anstrengend ist, aber ich dachte mir so, ja, The Mars Volta oder zumindest dieser Kosmos, der dahinter steht, die können ja auch Musik machen, die nicht nervig ist.
Gab's durchaus mal, ja.
Und deswegen, und da habe ich dann sozusagen noch mehr gedacht, okay, vielleicht ist das so eine Art von smoother Einstieg in diese Musik oder auch in diese Art von Ästhetik auch, von Gitarrenarbeit, die nicht so sehr einen direkt irgendwie in diese Abgründe von The Mars Volta treibt. Also das wäre so eine rein musikalische Beschreibung, was da, also warum du mir dieses Album aufgedrückt hast. Was ich jetzt sozusagen von anderen Ebenen, also sowohl dann jetzt irgendwie im strengeren Sinne musikalisch als auch lyrisch, was dort für Themen verhandelt werden, da war ich mir nicht ganz sicher. Also was möchtest du mir damit sagen oder was hat für dich dieses Album eigentlich also bedeutet, weil es war für dich, glaube ich, auch nicht der Einstieg in The Mars Volta. Und deswegen bin ich gerade eher darauf gespannt, was du auch zu diesem Album eigentlich sagst oder was du damit verbindest oder ob du das heute eigentlich noch hörst.
Du bist dem Ganzen, glaube ich, schon ganz gut auf der Spur. Ich glaube, das Album ist mir vor kurzem selber wieder ein bisschen in Erinnerung gerückt. Das lag daran, dass ich jetzt wieder mehr The Mars Volta gehört habe in der Tat und halt eben auch andere Solo-Projekte von Omar Rodriguez Lopez. Und es gibt halt interessanterweise auch eine Menge Solo-Projekte, die halt fast genau in der Besetzung von Bosnian Rainbows auch funktioniert haben. Also und darüber bin ich dann über diese paar Brücken wieder zurück zu Bosnian Rainbows gekommen. Und ich habe auch gedacht, ja, im Jahr 2013, als das rauskam, habe ich das Album doch sehr gefeiert. Und ich habe dann nochmal Revue passiert und gesehen, es war halt eins meiner Lieblingsalben in diesem Jahr und ich habe es halt nicht so viel gehört in den letzten Jahren. Dann habe ich mal wieder reingehört. Ich habe das Album jetzt eigentlich dann, als ich das vorgeschlagen habe, auch für mich selber als Chance gesehen, mich mit dem Album selber nochmal auseinanderzusetzen und zu überlegen, warum fand ich das eigentlich damals so geil. Und als ich dann mir mal meine Top 10 in diesem Jahr angeschaut habe, ist mir dann doch was aufgefallen. Nämlich, da gehe ich jetzt, glaube ich, so ein bisschen in der Geschichte zurück. Also The Mars Volta waren, das war so eine Band, die hat eigentlich die Brücke geschlagen zwischen der Punkzeit, die ich dann mit Bands, oder dann ging es so langsam in die Post-Hardcore-Phase rein, als ich dann irgendwie von Bands wie Billy Talent dann gehört habe und ja, Metalcore-Bands und sowas. Und dann kam halt aber auch sowas dann wie At The Drive-In, von denen ich dann gehört habe, die dann auch einen Einfluss auf Billy Talent ausgeübt haben. Und gleichzeitig halt den Plattenschrank meines Vaters mit den 70er-Pock-Platten. Und dann habe ich halt mitbekommen, ja, At The Drive-In, super Band, haben sich aber leider irgendwie vor 7 Jahren aufgelöst. Und dann habe ich halt gesehen, da gibt's ja diese super Nachfolgeband und das war halt eben The Mars Volta. Und dann hatte ich halt diese Phase gehabt, wo ich halt eben diese proggige Musik super abgefeiert habe. Aber irgendwie in der Zeit, wo dann Bosnian Rainbows war, zum Ende von The Mars Volta, die sich 2012 aufgelöst haben, da war ich schon wieder sehr stark eigentlich auf Richtung Indie unterwegs. Und das war halt auch die Zeit, wo wir das erste Mal angefangen haben, gemeinsam Musik zu machen, so dann das Jahr da drauf. Da habe ich halt auch viel so Bands wie Arcade Fire oder sowas gehört. Oder was halt auch in meinen Top Ten dann drin war, Bands wie Youth Lagoon oder Volcano Choir. Also Bands, die dann doch irgendwie in diesem Bereich sphärische Musik zu machen, Post-Punk im weitesten Sinne oder New Wave. Das waren Bands, die ich dann damals auch spannend fand. Und ich glaube, bei Bosnian Rainbows habe ich beide Dinge so ein bisschen zusammenfließen sehen. Ich habe gesehen, einerseits versuchen sie ein bisschen mehr auf den Punkt zu kommen. Das ist auch eigentlich genau das gewesen, was sie selber gemeint haben. Sie haben sich da auch selber bezogen auf Bands aus eben dieser Post-Punk-New-Wave-Phase. Gleichzeitig war aber halt auch noch diese Weirdness drinne, die in The Mars Volta in der Essenz eben drinne ist. Man hatte die Gitarren, die dann manchmal einfach überhaupt nicht auf den Song geachtet haben, sondern einfach vor sich hin gejödelt haben. Aber man hat halt immer diese Struktur gehabt, die das dann durchaus zusammengehalten hat. Man hat eine Poppigkeit, die man aus The Mars Volta halt wirklich überhaupt kennt. Und das hat für mich halt irgendwie total Klick gemacht. Da war ich dann halt auf jeden Fall auch in der, ja, ein gutes Jahr, glaube ich, relativ begeistert davon, was diese Band da so zusammengezimmert hat. Und es war dann für mich so ein bisschen eine zweite, nochmal in eine Flamme, sage ich mal. Zweite Frühling mit Omar Rodriguez Lopez.
Aber also, wenn du das mit Abstand hörst, hast du das Gefühl, es ist gut gealtert für dich? Oder ist es auch, also hörst du es mittlerweile schon nostalgisch auch? Oder hast du es eher neu entdeckt und hörst du es jetzt mit anderen Ohren? Oder ist es eher so ein Zurückkommen zu irgendwie Wurzeln, wenn du sagst, das war auch so irgendwie, ja, stand auch für so eine gewisse Art von Musik, die dich irgendwie dann nochmal in eine gewisse Richtung gebracht hat? Wie ging dir das beim erneuten Hören?
Ich glaube, was mir halt dann nochmal deutlich aufgefallen ist, ist, dass man so ein bisschen so, ne, in der frisch verliebt Phase achtet man dann vielleicht auf so ein paar Probleme, die man mit dem Gegenüber hat, dann vielleicht nicht oder redet die halt weg. Ich sehe Dinge in dem Album, die mir heute nicht mehr so gefallen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich manche Songs manchmal irgendwie ein bisschen verlieren. Also ich finde das Album nicht mehr so gut wie damals, aber ich habe, glaube ich, mehr Respekt für das Album, weil ich halt merke, was das für eine Bedeutung eigentlich auch für die Musiker hatte oder MusikerInnen, die dann da mitgearbeitet haben. Und man merkt halt auch so ein bisschen, was eigentlich da auch dieser, sozusagen, was dahinter stand. In gewisser Weise auch mal eine intellektuelle Sackgasse, die sich da vielleicht manche Musiker da reingefahren haben, zu sagen, okay, jetzt einfach mal mit einer Band, mit einem Live-Approach, es wurde alles analog aufgenommen. Ich habe dann ein bisschen mich auch noch mit der Hintergrundgeschichte befasst. Genau, es wurde nur analoges Equipment verwendet und man hört halt auch bei manchen Songs, dass es halt auch live aufgenommen wurde. Es gibt dann zum Beispiel bei dem Song Turtleneck eine Stelle, wo das Solo losgeht und dann die Sängerin auf einmal anfangen will zu singen und dann merkt, ups, ja, das Solo geht ja erst richtig los.
Fand ich auch richtig gut, die Stelle, in dem ich auch und, so, Moment, was ist denn da passiert?
Genau, und kurz vorher hustet sie auch ins Mikrofon und das wurde halt auch nicht weggeschnitten. Und wenn man halt weiß, was für ein Perfektionist halt vorher halt auch Omar Rodriguez Lopez war, ist das halt auch irgendwie eine ganz spannende Sache gewesen. Und ich glaube, also sozusagen der geschichtliche Aspekt ist da für mich jetzt irgendwie was Spannendes, weil ich weiß halt auch, Bosnian Rainbows war kurzlebig, aber danach sind halt auch irgendwie spannende Sachen rausgekommen. Also Ante Musk war dann halt noch mal straighter. Und ich glaube, da ist jetzt so das Ding, was ich merke, dass Bosnian Rainbows halt manchmal halt nicht so ganz die letzte Konsequenz ist. Also man merkt, dass es so ein Übergangsprojekt ist. Also du hast halt Songs, die schon stark in dieser Eingängigkeit drinne sind und dann aber doch nochmal zerrissen werden. Also Turtleneck, den ich gerade schon mal angesprochen habe, der ruhig und idyllisch anfängt und dann in der Mitte halt komplett zerrissen wird und dann halt irgendwie versucht, wieder auf die Bremse zu treten und zurückzukommen. das wirkt dann halt manchmal wie so eine verlängerte Jam-Session. Da muss man halt irgendwie schon Bock drauf haben, um das hören, um zu hören. Also ich merke halt auch so ein bisschen, es braucht eine besondere Stimmung für mich, dieses Album zu hören. Also es ist jetzt nicht so wie die Sachen, auf die sie sich beziehen, so aus dieser Post-Punk-New-Wave-Phase. Das ist halt auch so, das sind Sachen, die man auch mal ruhig so nebenbei hören kann. Und dafür finde ich es dann halt meistens zu anstrengend, weil halt eben diese Weirdness, diese Proggigkeit mit drin ist. Naja, aber in gewisser Weise finde ich es dann aber doch immer noch spannend genug, um es mir anzuhören, wenn mir jetzt vielleicht die 30 Minuten Songs von The Mars Volta zu viel sind.
Ja, Turtleneck, muss ich sagen, war auch, glaube ich, einer meiner Favorite-Tracks von dem ganzen Album, weil ich hatte, glaube ich, so mehrere Hörphasen bei diesem Album. Ich hatte erst so einen ganz roughes Reinhören und war erstmal überrascht, weil ich mir wirklich wesentlich anstrengendere Musik erwartet hätte. Weil ich weiß, dass Chris sehr anstrengende Musik hört und ist dafür berüchtigt, auch bei uns in der Band, ist er der sozusagen gerade Gitarren-Soundmäßig eigentlich da so die wirklich die Extreme auslotet, was die Sounds betrifft, da auch sehr schmerzbefreit ist und war dann eigentlich erstmal überrascht, wie poppig oder brav das Ganze, ich will jetzt gar nicht sagen, in der Produktion war oder irgendwie in der Roughness, die da auf alle Fälle drinnen steckt, aber irgendwie doch alles unglaublich hörbare Tracks erstmal so, wo ich bei keinem Track irgendwie ihn angemacht habe und mir so dachte so, boah, was ist das, ey? Was dann aber auch interessanterweise beim ersten Hören dazu geführt hat, dass ich viele Songs unglaublich langweilig fand. Oder langweilig ist übertrieben, aber irgendwie nicht so richtig wusste, wo wollen diese Songs jetzt eigentlich hin, was passiert da, und weil es für mich auch immer so ein paar Stellen gab oder so ich so im ersten Album Eindruck irgendwie hatte, dass da auch so ein paar nicht ganz zusammenhängende Sachen irgendwie reingeflossen sind, wenn plötzlich Synthies aufgetaucht sind, wenn es plötzlich sehr in so ein, ja, Post-Punkiges ging, dann wieder irgendwie sehr psychedelisch wurde fast schon und man dann plötzlich so eine ganz fast schon, ja, Pop-Ballade irgendwie plötzlich auftaucht hinten auf dem Album, man sich denkt, was soll das? Das ist doch, das verliert sich gerade irgendwie sehr. Und hab dann aber doch noch mal auf die Details geachtet, glaube ich, auch in der Produktion. Oder, also man muss dazu sagen, ich habe nichts über diese Band gelesen. Ich habe wirklich versucht, mich so phänomenologisch wie möglich an dieses Album anzunähern. Also wirklich kein Vorwissen, nicht mit der Band beschäftigt, nur dass die zwei, drei Fetzen Informationen, die ich sozusagen im Kopf hatte, um wirklich ganz unverstellt. Ich habe keiner im Amazon ein Sterne-Rezension gelesen. Ich war irgendwie nicht auf den, weiß ich nicht, etablierten Rezensionen, sondern das habe ich alles weggelassen. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass ich bei ein paar Sachen total auch daneben liege. Aber ich hatte dann doch bei dem genaueren Hören das Gefühl, dass schon im Detail da teilweise spannende Sachen passieren und dass auch gitarrenmäßig teilweise sehr spannende Sachen passieren, aber die in meinen Augen oft angenehmerweise ganz weit hinten im Mix sind. Was ich total skurril fand, wie man dann plötzlich irgendwo von hinten kommt, so eine ganz leise Gitarre und es spielt so einen Kram, wo ich mir immer dachte, hey, das kennst du von Chris aus dem Proberaum, der spielt auch so einen Kram. Dann macht das halt immer viel lauter und also ich hatte das Gefühl, dass die viel von ihrer Weirdness teilweise, die man vielleicht bei The Mars Volta oder sonst wo noch hatte, behalten haben, sie aber anders aufgebaut haben und sie deswegen plötzlich viel mehr zu hörbaren, oder was heißt hörbaren, aber zu Songs mit mehr Pop-Appeal geführt haben. Und Chris, rate doch mal, was war denn das schönste Detail, was ich auch echt kurz vor dieser Folge entdeckt habe auf dem Album?
Boah, da trägst du mir jetzt was Schwieriges auf. Also, was ich halt schön finde, und ist halt, dass am Ende von letzten Track sich der Synthesizer vom Anfang dann nochmal in ganz leise wieder spiegelt.
Ganz genau.
Den meintest du, okay.
Den hin. Eigentlich ist es fast ein Loop. Ich habe das dann auch echt recht spät gemerkt, weil ich hab's oft durchgehört, aber dann nicht nochmal von vorne. Und
weil es auch so abrupt ist, ne?
Genau, und es ist nicht so ein hundertprozentiger glatter Loop, dass man reinfällt, ohne es zu merken. Aber es ist genau der gleiche, ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Orgel-Sinti ist oder sowas. Aber ich fand es total schön, weil man doch, ohne es zu merken, wieder in den ersten Track landet. Also es wäre mir nicht aufgefallen, wenn es jetzt noch irgend so einen Nachklang wäre. Aber nein, es war der erste Song. Und es war so, wow, krass, die haben mich gerade in so einen kleinen Loop reingeschleust. Und das sind mehrere Stellen, die mir da an dem Album aufgefallen sind, wo ich mir dachte, das ist schon ganz cool, was da gerade passiert. Aber ja, das zieht sich nicht durch das ganze Album für mich, würde ich sagen. Aber es macht mir zumindest das Album, hat es mir doch so weit versüßt, dass ich es doch irgendwie nach zwei, drei Durchgängen mehr dann irgendwie doch irgendwie seine guten oder spannenden Seiten darin erkannt habe, glaube ich. Mich würde gerne mal interessieren, was du so in den Texten. Manche Texte waren für mich ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen offensichtlicher oder man konnte mehr ahnen, worum es ging, weil sie irgendwie sehr sprechend waren. Aber manche Texte waren auch für mich ein bisschen kryptisch dunkel und was mir zum einen aufgefallen ist, ist eine Art Familienmotiv, was irgendwie sich durchzieht. Andererseits auch eine ganz oft tauchen Farben auf in den Lyrics. Also von Red ist die Rede, von Blue, Black and White. Also irgendwie scheint irgendwie auch eine Farbwelt irgendwie ganz viel benutzt zu werden, um irgendwie was auszudrücken oder was in den Text zu packen. Ich hatte nicht ganz das Gefühl, dass es irgendwie ein zusammenhängendes Ding ist, was durch das Album komplett durcherzählt wird, sondern dass es so ein paar aufgreifende Motive gibt, gerade auch irgendwie sozusagen Mutter-Vater-Ding, Verlust, aber ich konnte es nicht ganz greifbar machen, aber ich habe auch überhaupt keinen Hintergrund, woher das sozusagen kommt und was da auch vielleicht einfach nur on the fly im Jam irgendwie einfach geschrieben wurde.
Also zu den Lyrics, ich habe da natürlich den Vorteil gehabt, dass ich mich auch ein bisschen durch Rezensionen lesen konnte, ich mir ein bisschen Kontext lesen konnte. Allerdings, so viel zu den Lyrics wurde ehrlich gesagt von Seiten der Sängerin Terry auch nicht gesagt. Also ich finde auch, die Lyrics sind keineswegs einheitlich. Ich habe auch das Gefühl, dass durchaus verschiedene lyrische Ansätze gefahren werden. Am stärksten fällt für mich das Song Torn Maps raus, der nämlich, nachdem viele Songs doch sehr kryptisch gehen und auch sehr viel, ja, auf Gefühlsebene gehen, das wirkt für mich fast politisch in dem Song.
Ja, das ist für mich ganz klar, das ist eine postkoloniale Kritik.
Genau, und das geht dann mit der Musik, die dann, also ist auch der eingängigste Track, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen.
Hat für mich aber auch nach dem zweiten und dreimaligen Hören echt gewonnen, der Track, den fand ich echt griffig und gut.
Ja, der wirkt halt irgendwie so ein bisschen wie so ein schneller, also früher Tame Impala Song irgendwie so mit ein bisschen schönen Drive, also ich fand den super. Ansonsten, also ich habe jetzt so ein paar Motive, ich habe glaube ich gar nicht mal, also das mit den Farben, ja klar, das ist offensichtlich für mich ja auch. Was ich jetzt halt irgendwie da versucht habe noch so ein bisschen, also man hat halt ganz häufig diese Frage von Trauer, man hat Schamgefühl, also das Wort Shame kommt sehr häufig vor. Dann so bei manchen Songs wird es ein bisschen deutlicher, also zum Beispiel bei dem Song The I Fell in Love, dieses Thema der Seelenverwandtschaft ist da ja auch sehr deutlich mit den Lyrics dargestellt. In Red hat man einen Trauerverarbeitungsprozess, wo die Phasen in diese Jahreszeiten gesteckt werden. Also manche Songs sind halt auch ein bisschen deutlicher. Ich habe halt das Gefühl, dass es so ein bisschen interne Prozesse sind, die sich abspielen, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, so ganz allgemein, dass man das bis auf Torn Maps so ein bisschen darauf sozusagen subsumieren kann, wenn man halt so ganz allgemein bleiben will. Es wird dann halt aber auch sehr wild. Also es geht ja sehr weit auseinander. Interessanterweise finde ich, weiß nicht, ob ich den lyrisch am stärksten finde, aber wo die Lyrics, finde ich, am stärksten mit der Musik übereinander stimmen, ist für mich beim Track I Cry For You, der in gewisser Weise von so einem unerfüllten Wunsch von Kontakt oder Nähe ausgeht und aber in gewisser Weise auch eine fast, oder so ein Verlust und in gewisser Weise aber fast manisch wird zum Ende hin. Und die Gitarren und Synthesizer am Ende aber halt auch komplett abdrehen. Und dieses Ende finde ich auch extrem stark musikalisch. Das ist für mich eine sehr starke Stelle im Album, wenn am Ende dann wirklich relativ straight hat auch einfach gesagt wird, okay, die Gitarren schrammeln jetzt. Und das machen sie halt gut. Und es gibt dann Intensität rein, die ich am Anfang des Tracks halt überhaupt nicht erwartet hätte.
Ja, da sagst du was, Chris. Ich finde den, ich werde mit dem nicht so richtig, richtig warm, weil irgendwie, der hat sowas irgendwie auch ein bisschen was Repetitives, aber auf so eine, für mich so ein bisschen anstrengende Weise. Und ja, der bricht irgendwie hinten ein bisschen auf, aber das kommt für mich sozusagen 3 Minuten zu spät. Und man kann jetzt sagen, naja, dieses irgendwie immer so ein wiederholendes Motiv, immer so ein gleiches Riff, das steht natürlich auch dann, oder kann man dann irgendwie symbolisch auch verstehen, als eine, genau, Unfähigkeit, irgendwie weiterzukommen oder einen immer wieder zurückgeworfen werden und aber immer wieder nochmal versuchen und immer wieder die gleiche Enttäuschung. Aber das macht den Song halt nicht besser, finde ich ehrlich gesagt. Und deswegen, ich meine, über die Gesangsleistung, da kann man nichts gegen sagen. Das ist ganz großartig, wie auch generell, also da haben wir überhaupt gar nicht gesprochen, gesangsfantastisch. Also großartiger Gesang. Ich habe auch nur gute Assoziationen gehabt. Ich habe irgendwie dann irgendwie auch erst zu Ausfallsehen gemerkt, dass es ja die Sängerin der Butcherettes ist. Irgendwie war ich da nicht ganz auf Zack, aber das habe ich dann doch recht schnell unfreiwillig auch gemerkt. Hatte aber auch schöne Assoziationen. Klar, Patti Smith ist immer was bei sowas dann ganz schnell im Raum steht, wenn irgendwie man Female Vocalists irgendwie trifft, die irgendwie eine etwas sozusagen tiefere Stimmen auch bedient. Hab auch ein bisschen an Warpaint gedacht, die das auch eine etwas, nicht vielleicht etwas weniger punkigen, aber irgendwie auch so eine, diese etwas sphärischen Sachen. Und in ruhigen Stellen habe ich manchmal auch leichte Assoziationen zu Bad for Lashes gehabt, die natürlich auch ein bisschen später waren. Oder zu ähnlichen Zeiten, glaube ich. Aber das sozusagen alles eigentlich auch jetzt nicht im Sinne von, das ist irgendwie kopiert, sondern das ist eigentlich über weite Strecken extrem großartig eingesungenes Album und hat mir sozusagen, es waren nicht die Vocals, die mir irgendwelche Songs schwer gemacht haben, kann ich glaube ich ziemlich klar sagen. Daran hat es auf keinen Fall gelegen und auch bei I Cry For You waren es nicht die Vocals, sondern da war es für mich glaube ich wirklich eher, dass ich so ein bisschen am Anfang das Gefühl hatte, dass es so ein bisschen, ja, man so sehr auf einer Idee rumgeritten ist und irgendwie dann am Ende hat man noch eine Chore gekriegt, hat so ein bisschen abgespackt, ein bisschen rumgejammt. Ja, das war so ein bisschen, deswegen teile ich da glaube ich nicht so die ist es glaube ich für mich nicht so ein ganz starker Punkt. Aber wie gesagt, das geht dann für mich erst wieder bei Town Maps und Turtleneck. Interessanterweise erst wieder, habe ich wieder mehr Spaß an dem Album.
Es sei dir gegönnt.
Genau, Morning Sickness steht für mich so ein bisschen erratisch da, auch wegen der Lyrics, die halt sehr, ja, wie du schon sagst, irgendwie natürlich, man kann irgendwie spüren und ahnen, was da irgendwie hintersteht, aber es bleibt irgendwie auch ein bisschen offen. Gut, und auch den letzten Song kann ich nicht ganz wechseln, muss ich gestehen. Vielleicht auch noch nicht ganz verstanden.
Du meinst Mother, Father, Satisfied.
Genau.
Du meinst jetzt lyrisch oder musikalisch?
Alles.
Alles, okay.
Also klar, am Ende hat es irgendwie auch so eine Steigerung und so eine Wiederholung. Das ist irgendwie auch toll. Ich finde den irgendwie auch gut, aber ich würde auch sagen, irgendwie fast der am schwersten zu verdauenste Song auf eine gewisse Art und Weise, finde ich fast. Wo selbst dieser, sage ich mal, längere, jammige Turtleneck, den du ja irgendwie auch meinst, wo da in der Mitte irgendwie alles, selbst da würde ich sagen, der hat aber komischerweise trotzdem eine gewisse Eingängigkeit und sobald sie wieder anfängt zu singen, hat sie einen sofort als Hörerin.
Das muss ich aber generell sagen, also um da auch nochmal diese Lyric-Arbeit zu loben. Ich finde halt, was die Songs halt zusammenhält, vor allem, also natürlich gibt es da auch schöne Melodien und die Songs sind jetzt auch nicht besonders komplex arrangiert in vielen Fällen. Ich finde aber diese wiederkehrenden Lyric-Zeilen, das Gespür dafür halt eine eingängige Liedzeilen zu haben. Also ich finde, als ich das dann nach einer Weile das erste Mal jetzt wieder gehört habe, habe ich halt auch wirklich dann gemerkt, oh, ich höre das einmal und ich habe halt direkt im Kopf, okay, das ist die Liedzeile irgendwie, diese Songs. Und das wird dann halt auch gut durchgeführt. Ich finde, man kriegt halt bei allen Songs immer so ein Gefühl raus. Also selbst wenn die Lyrics halt manchmal sehr, ich finde halt den am schwierigsten lesenden Track finde ich eigentlich Dig Right In Me, weil die Lyrics sind doch sehr komisch irgendwie.
Ja, ja.
Ich finde auch da, also der hat halt was Spannendes. Ich finde aber, er wirkt halt dann nach Worthless halt irgendwie wie More of the Same so ein bisschen. Wo Worthless halt einfach dann nochmal ein Tucken besser ist. Ja, zu Mother, Father, Set Us Free. Also ich finde, bei den Lyrics hat man halt am Ende dieses, oder hat man am Anfang, meine ich, eher diese Frage von psychological, also sind es psychische Probleme. Erkennt sie das selber an? Also ich habe irgendwie da rausgelesen, so diese Frage, inwiefern man irgendwie psychische Probleme verdrängt und welche Auswirkungen das eigentlich auf Angehörige hat. Das ist irgendwie diese Frage, die ich da so drin gelesen habe. Dann hat auch wieder dieses Familienmotiv, also sozusagen, wie sich das belastet. Und dann ist halt I choose to ignore it, thinking I was better off dead. Ist ja dann irgendwie dann so diese, die glaube ich, finde, die ist dann halt auch sehr erdrückend irgendwie bei diesem letzten Song. Irgendwie die Auflösung, finde ich, ist halt nicht ganz so klar. Vor allem dann halt mit diesem abrupten Abkappen und dann kommt halt das Intro wieder. Der letzte Song gibt halt so ein bisschen das Gefühl so, und jetzt geht's weiter und dann ist halt das Album vorbei.
Ja, lässt dann so ein bisschen hängen auf eine gewisse Art und Weise. Es ist nicht so richtig, dass man merkt schon, ja, es ist jetzt irgendwie ein Großes, was da aufgemacht wird, aber es ist nicht so, er setzt nicht so einen starken Schlusspunkt, sondern macht eigentlich, reißt eigentlich Wunden auf, finde ich, irgendwie in der ganzen Erzählung oder irgendwie die ganzen Erfahrungen von Leid oder von Verletzungen, die beschrieben werden, die werden am Ende irgendwie nicht zugemacht und nicht aufgelöst, sondern hat eher das Gefühl, dass das da, man muss jetzt damit umgehen, dass da irgendwie Wunden klaffen oder dass da Dinge verdrängt wurden. Aber es wird nicht irgendwie nochmal eingefangen und das, also es hat auch seinen Reiz, wie gesagt, ich habe mit dem Song gar keine großen Probleme oder konnte damit nicht irgendwie nichts anfangen. War, glaube ich, einfach eine interessante Beobachtung nur, aber.
Ja, ich glaube, das sind halt dann einfach diese Stellen, wo man halt, finde ich, schon insgesamt merkt, dass dieses Album definitiv kein Konzeptalbum ist und dass dieses Album auch definitiv relativ schnell entstanden sein wird.
Ja.
Und das merkt man halt auch, wenn man so ein bisschen in die Geschichte reinschaut, nämlich als The Mars Volta sich aufgelöst haben, das war eigentlich, also nachdem das letzte The Mars Volta Album 2012 herausgekommen ist, hatte der Omar Trigosopoulos halt gesagt, okay, ich will mich jetzt auf dieses Projekt konzentrieren, hat dann mehr oder weniger einfach selbst gesagt, na gut, jetzt ist The Mars Volta halt eben im Hiatus, das fand der Sänger der Band nicht so geil, hat dann The Mars Volta aufgelöst. Also so kam dann der Clash zustande. Die Band hat dann aber halt kurz darauf, eigentlich hätte Omar Trigosopoulos Solo touren sollen mit seinem Projekt. Also er hat ja diverse Solo-Gruppierungen, mit denen er rumtourt, macht er immer. Und in diesem Jahr, 2012 war das dann halt, hat er dann halt aber auch schon direkt diese Band zusammen gehabt. Und dann hat er halt gesagt, okay, vor jedem Konzert, eigentlich soll das hier Konzert um Trigosopoulos Group sein, aber das ist jetzt die Band Bosnian Rainbows und wir spielen hier als Band und wir haben diese Songs zusammengeschrieben. Das hat er dann halt so angekündigt, die Tour war halt schon unter dem Namen gebucht und dann haben die halt eigentlich auch schon alle Songs des Albums gespielt. Also das war dann halt auch schon direkt da und dann haben sie das halt auch in den Clouds Hill Studios dann aufgenommen, das war dann ihre Basis für die Tour auch, die sie in Europa gemacht haben. In Hamburg ist das Studio. Also man merkt halt, finde ich auch, dass dieses Album relativ schnell zustande gekommen ist. Interessanterweise spuken im Internet halt auch 8 neue Tracks rum, die nie veröffentlicht worden sind. Ob daraus jemals noch was wird, weiß ich nicht, weil einer dieser Tracks halt auch bei den Liberty Reds jetzt schon verwendet worden ist. Also da hat die Leichenflatterei anscheinend schon begonnen. Aber ich finde, man merkt das halt diesem Album an. Da ist halt sehr viel dabei, wo sie einfach mal ausprobiert haben. Es fließen halt, finde ich, an manchen Tracks diese Einflüsse, die aus den verschiedenen Projekten kommen, die Anthony Parks, Niki Caspar, die dann ein bisschen mehr diese elektronische Seite bedienen, Liberty Reds eher dieses Art-Punk-Ding und Omar Trigosopoulos natürlich mit dieser Hintergrundgeschichte mit The Mars Volta. Das fließt bei manchen Tracks halt sehr gut zusammen und da hat man auch schon das Gefühl, okay, hier sitzt das wie eine Eins. Manche Songs, die gehen dann aber schon stärker in die eine Richtung. Also Always on the Run ist zum Beispiel ein sehr straighter Song, wo eigentlich relativ wenig drin ist. Das könnte auch ein Liberty Reds-Song sein zum Beispiel. Man hat andere Songs, wo halt dann die Synthies dann deutlich stärker übernehmen.
Die fand ich fast am spannendsten, ehrlich gesagt. Also wo es so ein bisschen wegging von so einem reinen, ja, von so einer klassischen Garage-Psychedelic-Rock-Kombo mehr zu wirklich Mut zu so Synthie, fast schon 80s-Anleihen zu haben. Die fand ich komischerweise fast am spannendsten oder hätte da noch am meisten Lust drauf gehabt zu gucken, wo das noch hingehen könnte. Ja, hast du das verfolgt? Wie sind eigentlich so die Reaktionen auf dieses Album gewesen und der Fans und der Community und bin da sozusagen ja überhaupt nicht drin in diesem ganzen Kosmos. Ich weiß noch nicht, wie dieses Album damals aufgenommen wurde, aber gibt's da sozusagen Stimmen, die sagen, bringt endlich das zweite Album raus oder ist eigentlich allen klar, es sind sowieso die anderen Projekte, in denen sie Musik machen und das war eigentlich eine Band, die niemals eigentlich, also die von vornherein irgendwie eine Halbwertszeit hatte und ein Verfallsdatum.
Man muss halt sagen, in der Zeit waren, glaube ich, sehr viele Leute traurig darüber, dass The Mars Volta jetzt halt vorbei ist und diese Band stand halt einfach dafür. Da gab es halt Kommentare, die ich dann gelesen habe, die waren so von wegen, okay, und für so einen billigen Post-Punk-Abklatsch ist jetzt The Mars Volta flöten gegangen, so ein bisschen. Das war so ungefähr der O-Ton. Während halt andere das halt so meinten, okay, das ist halt das Spannendste eigentlich seit der ersten The Mars Volta-Platte, was irgendwie unter die Einfluss von Omar Trigosopoulos entstanden ist. Also da gab es halt schon sehr unterschiedliche Reaktionen drauf, was halt auch so ein Punkt ist, den ich dann halt spannend fand, um das zu besprechen, weil es halt schon auf jeden Fall ein kontrovers besprochenes Album war und ich habe da natürlich mal was vorbereitet und ich habe
Best of 1-Sterne-Bewertung.
Best of 1-Sterne-Bewertung bei Amazon, genau. Was ich halt spannend fand, ist, dass die Visions eigentlich Haus- und Hofmagazin von Omar Rodriguez-Lopez und von The Mars World at the Drive-In, die haben 2 Reviews rausgebracht und das tun sie halt immer dann, wenn ein Album umstritten ist.
Oha.
Sie haben halt eine 4 von 12 Review rausgebracht, wo sie meinten, die beiden, also damit war jetzt gemeint Terry und Omar, die sie da als Bandleader angesehen haben, sind dahin gegangen, wo schon tausende Bands vor ihnen rumgemacht haben, in die neonfarbene Welt des Synthie-Pop mit Post-Punk-Tendenz. So einen Sound haben ja alle gemacht, die sich Ende der 90er von ihren Emo- und Hardcore-Bands distanzieren wollten. Sicher wollte Rodriguez mal was anderes machen, aber wenn ihm schon so viel Talent steckt, dann hätte es ja wenigstens gut machen können, statt einen banalen Abklatsch des Post-Punk-Revivals von vor 10 Jahren abzuliefern.
In your face. So. Geil.
Ja. Dann gab es halt aber halt andere Rezensionen, die, wie gesagt, in der Visions war auch eine positive drinne. Es gab halt von Plattentests zum Beispiel, die relativ kritisch auf das The Mars World Gesamtwerk geschaut haben, gab es eine 9 von 10, die dieses Magazin halt vielleicht 10-mal im Jahr zückt, wo sie halt meinten, dass die Einflüsse voneinander und zueinander lässt Rodriguez-Lopez scheinbar freiwillig zuordnet, höchstens das durcheinander und transformiert ist, bla bla bla. So, das wird dann, die Rezensionen haben dann immer ein sehr
generisches Rezensionssprech.
Genau, aber dann hier, das Album lebt von einer Vielzahl an Höhepunkten, ja. Ist, die derartig engmaschig gesetzt sind, dass die Platte wie ein ununterbrochener, mit Finessen gespickter Höhenflug erscheint. Da wurde vor allem die Eingängigkeit gemeint, wo in gewisser Weise gesagt wird, okay, Rodriguez-Lopez setzt sich, wie du auch schon meintest, so ein bisschen auf den Hinterstuhl zurück, manchmal wirft er dann eine Gitarre von hinten rein, weiß aber genau zu wissen, das ist, muss jetzt nicht der Hauptcharakter sein in seinem Stück.
Ich konnte auch viel mehr die Momente auf dem Album so richtig feiern, wenn dann mal ein kaputtes, abgefucktes Gitarrensolo kam.
Weil es nicht die ganze Zeit
war. Weil es, also das, ich, also ich, wie gesagt, ich spreche da auch als Nicht-Gitarrist, der irgendwie ja noch einen anderen Blick vielleicht drauf hat, aber weil, und da habe ich dann so in diesen Momenten gemerkt, so, boah, das ist ja hammergeil, was da gitarrenmäßig passiert, weil es so völlig wild und unkontrolliert und ganz anders als so ein nicht so ein techie durchkomponiertes Ding ist. Aber es war sozusagen auch erst sozusagen aus dem Nichts auch plötzlich kam und sozusagen nicht dominant durch den ganzen Song irgendwie die führende Rolle in der Komposition eingenommen hat. Ich fand es stark, aber ja, ich glaube, ich kann verstehen, warum dieses Album polarisiert. Also es macht ja auch Sinn, wenn man irgendwie so da so eine Bandgeschichte oder hinter hat und dann wird halt so ein trotz allem irgendwie auch mittelmäßiges Post-Punk-Album irgendwie oder Album irgendwie rausgehauen wird mit paar tollen Tracks, Handvoll guter Ideen, aber man sich halt auch denkt, was hat der Mann vorher oder was hat diese Band vorher gemacht? Dass da manche dran verzweifeln, kann ich verstehen auch.
Also man muss halt auch einfach mal bedenken, dass in gewisser Weise sozusagen The Mars Volta wurde ja halt auch so gesehen als die Speerspitze der progressiven Bands in der Zeit. Die haben sich halt gewagt, irgendwie einen Song 30 Minuten lang live zu strecken, bis halt sozusagen alle
nach Hause gegangen sind.
Bis alle nach Hause gegangen sind und wiedergekommen sind, so ungefähr, dann kommst du halt mit so einem Projekt und ich muss halt sagen, genau das Understatement, was da irgendwie drin ist, zu sagen, ja, wir revolutionieren jetzt vielleicht nicht die Musikgeschichte damit.
Ja.
Also, Rodriguez Lopez hat halt selber zu diesem Album gesagt, na gut, da sind halt Einflüsse drin, die hört man stark raus, da sind Can, da sind Suzy and the Banshees drin, da sind Led Zeppelin drin und das kommt halt irgendwie alles zusammen und Gang of Four auch, also vor allem halt viel so ältere Referenzen, und da meinte er so, okay, wir erfinden das Rad jetzt nicht neu, wir betonen da einfach bestimmte Dinge dran. Und ich finde dieses Understatement halt irgendwie auch mal ganz gut. Und was du jetzt mit den Gitarren meintest, als ich das jetzt nochmal neu gehört habe, hat mich das auch nochmal in der Tat inspiriert, auch einfach mal zu sagen, wie mir so ein Songwriting angeht, weil in gewisser Weise die Songs bedürfen nicht dieser Gitarre, aber sie ist halt schön, dass sie dann da ist. Also diese Songs atmen manchmal halt auch einfach sehr, sie haben sehr viel Freifläche. Und es ist dann halt auch wirklich Drums, Synthies und dann ist es okay, dass auf diesem Teppich dann halt auch mal eine weirde Gitarre dann da ist, weil sie muss den Song nicht tragen. Und es macht es dann halt viel einfacher zu hören, wenn sozusagen dieses progressive Gitarrenelement halt dort eingeführt wird. Was zum Beispiel bei Songs eben wie Turtleneck oder Morning Sickness dann stark rauskommt. Bei Worthless ist das auch so ein bisschen drinne. Ich finde das auch sehr, sehr schön.
Hast du noch was Wichtiges, was du mir mitteilen möchtest über das Album, Chris? Chris hat ja hier so einen ganzen Almanach an.
Ich muss erstmal durch mein Glossar schauen.
Hat mal kurz in seinem The Marsfighter Glossar unter Bosnian Rainbows nachgeschlagen und musste erstmal 300 Seiten A durchblättern, bis er bei B war.
Ja, in A sind halt die ganzen 293 Soloalben von Roman Trigges-Lopez, die unter A fallen. und natürlich auch noch At the Drive-In und Antimask.
Ich würde sagen, das ist halt das Problem.
Also da ist halt leider schon sehr viel. Was kann ich noch sagen? Also wir haben dieses Thema der sozusagen dieser Demokratisierung, glaube ich, ziemlich drinne gehabt. Also das wurde halt in der Tat, habe ich auch gesehen, in den Reviews sehr stark. Also die sozusagen der Musikjournalismus hat sich sehr stark darauf gestürzt, diese Idee von, da ist der sozusagen der Musikdiktator Omar Trigges-Lopez, der sich nichts sagen lässt, der halt auf einmal so kommt und erkennt, okay, es macht irgendwie doch Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten und irgendwie gemeinsam was zu machen.
Ein Album hat es ungefähr gedauert, bis er gemerkt hat, dass er das doch keinen Spaß macht.
Interessanterweise würde ich, also das ist halt so das Ding, also ich glaube, das Projekt ist, glaube ich, nicht daran gescheitert, dass er das Konzept nicht toll fand, weil, ich meine, wenn man sozusagen auf dem Papier schaut, klar, er hat danach halt 24 Soloalben rausgebracht. Aber diese 24 Soloalben sind halt, das muss man halt verstehen, alle weit davor entstanden. Also die sind irgendwann 2003 bis 2009 entstanden. Die hat er halt einfach nur nochmal rausgehauen. Und wenn man sieht, was er danach gemacht hat mit Antimask, war halt, er hat sich dann mit seinem alten Buddy Cedric von The Mars World halt wieder zusammengerauft, hat sich dann halt im Flieh geschnappt. Später gab es dann an den Drums auch noch Travis Barker und die haben halt, da gibt es übrigens auch ein zweites Album, was noch nie rausgekommen ist. Also das ist anscheinend so ein Grundprinzip bei ihm jetzt so, die Leute erstmal ein bisschen teasen und dann ein zweites Album schreiben, aber das dann nie rausbringen. Und da hast du dann halt eben auch so dieses, wir gehen in den Proberaum und schreiben einfach mal Songs und da wurde es dann noch straighter. Also ich glaube, dieses Grundgefühl von ihm, Dinge jetzt ein bisschen einfacher zu machen und Dinge halt auch ein bisschen mehr gemeinsam zu machen, hat sich jetzt halt so durchgesetzt, weil jetzt jetzt letzte Woche, ist auch mal die erste Sache rausgekommen seit 6 Jahren, die er frisch neu gemacht hat, nämlich hat er aus diesen 24 Sachen, ja, er hat ein Soloalbum rausgebracht, aber diese Sachen hat er dann halt neu ausgearbeitet mit anderen Musikern und hat sich dann halt in andere Genres vorgearbeitet. Das ist jetzt nicht unbedingt, was ich jetzt super spannend finde, das ist halt sehr soulig, bluesig, jazzig alles, aber es ist halt null progressiv, in dem Maße, wie man es halt sonst machen würde. Und es ist alles sehr songdienlich, was er macht. Also da gibt es Songs, wo das Klavier halt total in den Fokus steht oder der Gesang. Und er dann halt mit der Gitarre da einfach nur daneben sitzt und einfach den Rhythmus macht. Und wenn man halt sozusagen, also da merkt man halt auch irgendwie, dass anscheinend diese Erfahrung, dieses Jahr, was der da hatte, irgendwie, sie sind dann auch getourt und diese Live-Auftritte, das würde ich dir dann doch nochmal empfehlen, nachdem du jetzt sozusagen die Informationssperre jetzt überwunden hast, schau dir nochmal Live-Konzerte von denen an, weil da wäre ich ja gern dabei gewesen, weil die Energie, die sozusagen live sich, die sich sozusagen in der live anmutenden Produktion so ein bisschen, die man ein bisschen fühlt, die kriegt man dann noch stärker raus. Und da sieht man mal, was Spielspaß eigentlich ausmachen kann und wenn man mal wieder Bock hat, live zu spielen. Hast du denn noch was zu dem Album auf deinem Herzen?
Nee, also ich hab mich jetzt irgendwie relativ, also wie soll ich sagen, ich hab dich verdeckt durch dieses Album gesehen und gehört an vielen Stellen. Das Album selber hab ich dann irgendwie trotz allem für mich irgendwie erschlossen. Es war jetzt nicht so eine harte Nuss, die es zu knacken galt, sondern ich hab dann irgendwie relativ gut dazugefunden, hab mir irgendwie denken können, ich wurde mit dem Album einfach relativ schnell warm, ohne größere Probleme zu haben und dementsprechend war es für mich jetzt nicht so ein, als Gesamtkunstwerk jetzt nicht so ein mega schwieriges Album, wo einem alle sagen, ja, das musst du jetzt irgendwie 20 Mal hören, dann wirst du irgendwann verstehen, dass da irgendwie eine Fibonacci-Folge auf den Lyrics ist, wow. Es war trotz allem alles im einen einfach ziemlich straightforward und von daher, ich weiß nicht, welchen Platz diese Band jetzt sozusagen in meinem Kosmos einnehmen wird. Bin froh, dass ich jetzt mal gehört habe, aber und sie hat ein, zwei Tracks sind dabei, aber es sind jetzt, werden jetzt, glaube ich, noch nicht die erste Band sein, die ich, glaube ich, unbedingt live sehen müsste. Oder ich kann es wirklich ganz klar sagen, das Album hat mich eigentlich an keiner Stelle wirklich, wirklich berührt in so einem tiefen Sinn. So, ich fand es irgendwie gut, das zu hören. Ich habe das irgendwie auch fand ein paar Stellen irgendwie spannend, irgendwie schön, auch die Lyrics beim Lesen so. auch mal gemerkt, so ja, aber ich hatte irgendwie, es ist niemals so richtig der Funken übergesprungen und das ist vielleicht auch das, was ich bei The Mars Volta bisher irgendwie oft hatte, dass da manchmal irgendeine Komponente fehlt und ich könnte jetzt bei dem Album jetzt, zumindest bei den Boys in Rainbows, auch gar nicht genau benennen, was es ist unbedingt. Also ich habe ja sogar von ein paar Melodien auch Ohrwürmer gehabt und so, also es ist ja nicht so, dass das Album nicht irgendwie geatmet und gelebt hätte irgendwie diese Zeit lang, aber irgendwie hat es irgendwie nicht 100% mit mir connected, glaube ich. Und gut, spricht auch der Schlagzeuger. Ich fand es auch einfach schlagzeugtechnisch auch teilweise nicht so spannend. Also auch solche Details sind dann irgendwie manchmal, sondern es war so ein relativ straightes, klassisches Schlagzeugspiel, was also auch nicht mal darin irgendwie besonders aufregend war, selbst in seiner sozusagen zurückhaltenden und forcierten Spielweise. Und ja, deswegen ist es am Ende für mich, glaube ich, so ein irgendwie zwischen Psychedelic, Post-Punk-Album mit fantastischer Sängerin, die ich gerne in anderen Kontexten, glaube ich, mir auch nochmal anhören werde und möchte, Album, was aber auch nicht glaube ich, mehr wird. Oder ich weiß nicht, ob es für mich noch ein Grower ist, sagen wir mal so. Ich glaube, ich habe es für mich ausgehört jetzt. So, ich glaube, ich kann aus diesem Album nicht, auch von dem, was du mir jetzt erzählt hast, nicht mehr raushören, als ich da jetzt schon gehört habe und was ich gut finde. Aber ich glaube, ich werde das nicht in 5 Jahren ausbuddeln und neu entdecken oder irgendwie völlig neue Facetten irgendwie daran finden, weil es dann doch nicht so irgendwie so tief irgendwie für mich irgendwie was ausgelöst hat oder irgendwas gemacht hat mit mir oder auch selber einfach eigentlich den Anspruch hat, irgendwie so tief schärf und jetzt als Album zu sein, glaube ich. Mein Fazit, glaube ich, was ich drunter schreiben würde. Also spannend, gute Lücke, vielleicht doch der erste Fuß in Richtung Mars Volta, die ja trotz allem auf meiner To-Do-Liste stehen. Aber jetzt dann doch nicht der ganz große Wurf und vielleicht eben auch einer der Gründe, weshalb man dann doch andere Wege genommen hat. Weil es eben auch eine Band aus einer Situation heraus ist, die so aus einer bestimmten Situation heraus entstanden ist und weniger eine Band, die aus einer gewachsenen, langen, zusammen erlebten musikalischen Leidenschaft irgendwie geworden ist. Oder so.
Ja. Ich glaube, dieses aus einer Situation heraus und Brücke, ich glaube, das sind auch gute Stichworte, die ich, glaube ich, allgemein an das Album als Maßstab gelten lassen würde oder auch als Maßstab nehmen würde und was ich aber auch für mich selber sehen würde. Ich finde, das Album hat für mich eine Bedeutung, eben als einen gewissen Brückenschlag gewesen, um vielleicht auch sozusagen langsam mich damit abzufinden, dass das mit The Mars Volta vorbei ist. Aber halt auch, um selber mich irgendwie für mich eigentlich herauszufinden, auch was für Musik ich spannend finde und machen möchte, weil was ich halt auch irgendwie spannend an dem Album halt fand, auch wenn es halt, ich fand, es war halt, wie gesagt, nicht das Ende des Weges. Ich sehe halt auch, dass dieses Album nicht der große Wurf ist. Ich sehe, dass dieses Album gewisse Schwächen hat, Songwriter, also das ist, es wäre halt spannend gewesen zu gucken, was diese Band noch hätte sein können oder noch hätte werden können. Das wird man wahrscheinlich nie sehen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das, was in dieser Band hätte passieren können, in einer irgendwann stattfindenden The Mars Volta Reunion, sich vielleicht darstellen wird.
Klopf auf Holz.
Ne, die haben schon gesagt, dass die jetzt wieder an neuem Zeug arbeiten und dass es auf jeden Fall irgendwann anstehen wird, aber also ist jetzt auch nicht so, als würde ich da sehnsüchtig drauf warten.
Doch.
Ich muss mich ja noch durch mindestens 30 weitere Solo-Alben von Rodriguez Lopez durchhören. Grundsätzlich sehe ich, wie gesagt, für mich selber ist es eine musikalische Brücke gewesen. Ich finde, für die MusikerInnen, die da beteiligt waren, ist das auch eine Brücke gewesen, um irgendwie zu gucken, wie wollen sie weitermachen. Das hatte ich ja auch gerade schon beschrieben. Und ich muss halt für mich auch sagen, dass, wenn ich das jetzt heute höre, diese Band hat für mich jetzt nicht irgendwie so Gänsehautmomente verursacht oder für mich irgendwie so ganz, irgendwie mich ganz tief trifft. Ich merke halt aber, dass die sozusagen mich auf einer, die Songs regen für mich halt immer wieder ein gewisses Interesse. Und das hattest du ja auch am Anfang schon erwähnt, dass sie immer wieder, dann doch wieder so diesen Aspekt drin haben. Und es ist irgendwie, glaube ich, so für mich eher so ein bisschen da ist sozusagen ein Pfad markiert worden, auf dem ich irgendwie als Musiker auch selber spannend finde, irgendwann mal weiterzugehen, sozusagen. Man hat relativ straighte Musik, die halt aber sozusagen so ein bisschen dieses, das so ein bisschen zerschießt an manchen Stellen, aber halt diesen, das hinzubekommen, halt Emotionalität zu haben, das vielleicht noch ein bisschen stärker rauszuarbeiten, aber halt eben straight zu sein und halt ein bisschen mehr zu dosieren, auch in der, wie präsent das ist, wie du Progressivität in den Song einarbeitest. Also für mich einfach nochmal so einen anderen Blick darauf, wie kriegst du einen Song progressiv. Und von daher würde ich einfach sagen, ist dieses Album in erster Linie interessant, also Prädikat sozusagen hörenswert, interessant, ich finde es auch gut, aber ich finde halt nicht, dass es irgendwie für mich ein All-Time-Favorite ist. Aber ich finde halt auch, wie du meintest, es ist halt das auch, es ist halt auch eine Brücke zu dem Material, was bei The Marswater passiert, weil oder halt bei Konsorten, sozusagen bei anderen Projekten davon, weil eben die Art, finde ich, wie da Gitarre gespielt wird, eben dann nicht irgendwie das gleiche ist wie, weiß ich nicht, bei Dingers in Gent Bands oder Marthrop Bands, die du heute hast, wo dann halt irgendwie da halt krasser Gitarrenscheiß gespielt wird, sondern du hast halt dann eher so diese dann sehr effektzerstückelte Soundsphären, ja, dissonante Riffs. Und das ist halt irgendwie, glaube ich, wenn du dann halt über diesen, wenn man irgendwas mit Post-Punk, New Wave-Musik anfangen kann, das sich anhört und dann halt vielleicht weitermacht und dann halt eben vielleicht die The Marswater-Diskografie sich rückwärts anhört, dann bis auf die Delaus, die kann man sich immer anhören, aber sozusagen dann kriegt man da vielleicht so einen Fuß rein und ist halt nicht sofort erschlagen von dem Ganzen.
Hat das Album dein Leben verändert, als du es damals gehört hast?
Es hat mein Leben nicht verändert. Es hat mein Leben nicht verändert, aber es hat mein Leben bereichert.
Letzte Frage von mir. War es vielleicht sowas wie ein Traueralbum? Hat es dir sozusagen Trauer erleichtert, dass jetzt Marswater nicht mehr Musik machen und dass es durch ist?
Ja, ich würde sagen, in gewisser Weise das schon. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich groß traurig darüber war. Also ich bin jetzt musikalisches Trostpflaster, so würde ich es mal nennen. Also ich bin, als The Marswater sich aufgelöst haben, war es so für mich halt so, ja, okay, ist schade, aber es gibt natürlich auch Millionen weitere Bands. Also es geht halt ja nicht die Welt unter, wenn eine Band sich auflöst, weil immer halt auch andere dann an dieser Stelle weitermachen werden. Wie gesagt, ich glaube, für mich war das halt vor allem dieses Album, was mir halt zeigt, wie eigentlich das, was ich am Indie spannend oder was ich am Post-Punk, New Wave, an dieser ganzen Musik, die dann derzeit auch bekannter geworden ist, Dive wäre nochmal eine andere Referenz, die dann nochmal ein bisschen später kam. Oder wie du auch schon meintest, Warpaint und so. Warum ich, also mir zu verstehen zu geben, also ich kann mich mit diesem Album selber besser verstehen. Also sozusagen dieses, okay, da gibt's dieses Album, was sowohl irgendwie dieses Indie-Ding hat, als aber auch dieses The Marswater oder The Marswater steht jetzt nur stellvertretend für all die progressive, härtere und ja, Azifazi-Musik, würde ich jetzt mal sagen, die ich dann irgendwie in dem Zeitraum gehört habe und jetzt halt irgendwie mittlerweile auch wieder mehr höre. Aber sozusagen, ich glaube, über das Album kann ich meine musikalische Reise verstehen. Deswegen habe ich das ausgewählt. Und halt, weil ich denke, dass ich dich darüber doch nochmal zu The Marswater bekomme.
Das ist doch ein hehrer Versuch. Ich weiß nicht, ob es gelingen wird. Ich kann dir auf alle Fälle verraten, dass ich dir als nächstes kein Album von The Marswater aufdrücken werde.
Hätte ich ja auch einen unfairen Vorteil.
Aber das wirst du früh genug erfahren, was ich dir aufdrücken werde. Von daher war das doch ein ganz schönes Schlusswort. Ich würde sagen, ich bedanke mich, Chris, bei dir.
Bedanke mich bei dir, Marvin.
Für das schöne Gespräch, das mir zumindest ein paar Sachen deutlich nochmal gemacht hat, klar gemacht hat. Ich kann ja vielleicht zumindest schon mal so viel verraten, dass was ich dir aufdrücken werde, wird vermutlich ein bisschen weiter noch in die Vergangenheit reisen. Also ich glaube, wir werden nicht bei den anfangenden 2010er stehen bleiben, die doch musikalisch ja auch schon sehr viel man schon sehr viel ausgelotet und überwunden hat und auch selber schon, glaube ich, in dem eigenen Hören ganz schön viel durch hat, sondern ich werde vermutlich dir etwas aufdrücken, was etwas früher zuschlägt. Also irgendwann davon werden wir aber in unserer nächsten Folge berichten und hören. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt irgendwie ein paar Sachen mitnehmen können, irgendwie was mitnehmen, mithören können. Hört euch das Album an, trotz allem würde ich sagen, Boston Rainbows ist ein trotz allem hörbares Album, das ist vielleicht das Ergebnis, und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal.
Genau. Auf Wiedersehen.
Ciao.